In unserer Interviewrubrik Menschen haben wir jetzt wirklich ein ganz tolles Interview und ganz tolle Geschichte. Arno Krausmann hat Georg Stefan Troller interviewt. Und Sie erinnern sich vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, der Arno Krausmann und ich hatten in der letzten Ausgabe des Kopfhörers, in der Ausgabe 113, hatten wir Ihnen das neue Buch von Georg Stefan Troller vorgestellt. Meine ersten 100 Jahre und hatten auch ein paar andere Hörbücher von ihm vorgestellt. Damals wollten wir gerne auch schon ein Interview mit ihm machen. Das hatte aber nicht geklappt. Und Herr Troller hatte dann den Kopfhörer gehört, wo wir uns über sein Buch unterhalten haben und hatte daraufhin dann Kontakt nochmal zu uns aufgenommen und gesagt, ach also, er würde aber sehr gerne ein Interview mit dem Kopfhörer machen. Und ja, das machen wir jetzt natürlich sehr gerne und deswegen hören Sie jetzt das Interview von Arno Krausmann mit Georg Stefan Troller.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Kopfhörer, ich möchte Ihnen heute einen berühmten Mann vorstellen. Er ist vielleicht das Älteste, ganz sicher aber eines der ältesten Mitglieder der Deutschen Blindenhörbücherei in Marburg. Im vergangenen Dezember ist er 100 Jahre alt geworden und zugleich erschien sein jüngstes Buch mit dem aufmunternden Titel »Meine ersten 100 Jahre«. Zu seinem Geburtstag erschienen zahlreiche Interviews und Berichte über ihn in allen namhaften Zeitungen und auch in seinem jahrzehntelangen Hausmedium, dem Fernsehen. Er drehte zahllose Filme unter Titeln wie »Pariser Journal«, »Personenbeschreibungen« oder »Hollywood-Profile« und führte eine große Zahl von Interviews mit bekannten Persönlichkeiten. Er lebt seit vielen Jahren in Paris. Und jetzt bin ich live mit ihm verbunden. Hallo nach Paris, Herr Troller.
Ja, guten Tag, Herr Krausmann.
Lieber Herr Troller, darf man einen Menschen Ihres Alters fragen, wie es ihm geht?
Eigentlich sehr gut. Ich habe keine Schmerzen und ich habe keine lebensgefährdenden Krankheiten im Moment. Und ich bin vor allem damit befasst, meine Katze zu streicheln in diesem Moment, was immer ein lebensverlängerndes Kontinuum ist für einen Menschen in meinem Alter.
Da bin ich ganz sicher. Lieber Herr Troller, ich habe gesehen, dass Sie nach wie vor eine ganze Reihe Bücher bei der Deutschen Blindenbibliothek bestellen. Was interessiert Sie hier besonders? Was können Sie empfehlen?
Na, in meinem Alter ist es wohl so, dass man mehr auf Sachbücher abfährt als auf Fiktion. Man will sich erkundigen über Dinge, die man versäumt hat. Also vor allem historische Sachbücher interessieren mich, wo ich zwar gelebt, bestimmte Zeiten durchlebt habe, aber mit Privatsachen zu beschäftigt war, um mich um öffentliche Dinge zu kümmern. Und jetzt hole ich das nach, was ich damals versäumt habe, in Politik, Wirtschaft und so weiter. Das ist das, was mich am meisten interessiert. Ansonsten greift man auf Klassiker zurück, im Roman oder im Theater und so weiter. Während in meinem Alter das Neue oder Neumodische einen eher verstört und man nur selten sich dazu aufraffen kann, auch das bei Ihnen zu bestellen.
Herr Troller, Sie haben hunderte Filme gemacht für das deutsche Fernsehen. In einem Interview wurden Sie zitiert, ich glaube, es war im Spiegel, die ganzen Filme seien auch ein Schrei nach Liebe gewesen. Wie darf man das verstehen?
Ja,
Sie hatten natürlich eine Mitteilung, Sie hatten einen Inhalt und Sie wollten ein Medium benutzen, um diese Inhalte zu transportieren. Aber ich bringe die Verbindung zu der Aussage, ein Schrei nach Liebe, noch nicht so richtig zusammen.
Ja, ich bin ja aufgewachsen in der Nazizeit und im Krieg und über Jahre hinweg habe ich nur Hasch empfangen. Das hat mich dazu gebracht, dass ich mich verschlossen habe vor dem Kontakt mit anderen Menschen, auf mich zurückgezogen habe oder auf mich und meine Lektüren. Und der Rundfunk und das Fernsehen gaben mir die Chance, ja den Auftrag, mich mit anderen Menschen zu befassen.
Ja.
Und daraus entwickelte sich zu meiner Überraschung das, was ich, ein bisschen poetisch Schrei nach Liebe genannt habe. Das heißt, dass ich, nachdem ich so lange gehasst oder verachtet worden war, jetzt geliebt werden wollte.
Das verstehe
und
ich.
Es stellte sich heraus, dass die einzige Möglichkeit, geliebt zu werden, ist, dass man selber liebt. Und ich musste, konnte, wollte in meinen Interviews, in meinen Sendungen diesen Liebeskontakt zu anderen Menschen herstellen, um mit dem verborgenen Ziel, dass ich etwas zurückbekommen würde.
In Ihrem letzten Buch, mit Verlaub, ich sage jetzt mal in Ihrem bisher letzten Buch, sprechen Sie mit der Schauspielerin Hanna Schigula und dem Schriftsteller Peter Stefan Jung. Und da lese ich: Ich habe nie hassen können. Ich kenne den Hass nicht. Als jüdischer junger Mann, da mussten Sie Ihre Heimatstadt Wien verlassen. Jahre der Flucht lagen vor Ihnen und einige enge Verwandte haben Sie durch die Nazis auch verloren. Dann kamen Sie mit der amerikanischen Armee zurück und waren ausgerechnet bei der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau dabei. Sie haben gesehen, zu was Menschen imstande sind. Alles Dinge von hoher, denke ich mal, emotionaler Relevanz. Kam da nie auch mal Hass auf?
Ich kann es nicht sagen. Ich habe immer versucht zu verstehen, auch bei hassenswerten Menschen und Dingen, was denn dahinter steckt, woher dieser Hass käme und wie er zu entschärfen wäre.
Ja.
Ich habe zu meinem Erstaunen, und ich bin gar nicht stolz darauf, das Hassgefühl, also der Wunsch, andere Menschen zu vernichten, nie gekannt. Als ich das sagte, war ich selber ein bisschen erstaunt und sowohl der Jung wie die Schigula haben das ja überhaupt nicht zu schätzen gewusst, sondern fanden mich eher komisch. Aber es war wohl so, ich wollte immer verstehen und verstehen heißt
ja.
sich mit den Gründen anderer Menschen auseinanderzusetzen, auch warum sie hassen.
Herr Toller, Menschen Ihres Alters werden ja häufig als wichtige Zeitzeugen benannt. Heutzutage gibt es ja viele Menschen, die der Ansicht sind, früher sei einmal alles besser gewesen. Und dieses unbestimmte Früher war, so vermute ich, eine Zeit, in der man auch meinte, dass früher einmal alles besser gewesen sei. Wenn Sie Ihr erstes Jahrhundert, so ist ja der Titel Ihres Buches, überschauen, wie würden Sie sagen, hat sich die Welt in der Spanne Ihres Lebens entwickelt? Eher zum Guten, eher zum Schlechten?
Das ist wahnsinnig schwer zu sagen, umso mehr, als wir gerade in einem kriegsähnlichen Zustand stecken, den niemand erwartet hat. Ich persönlich bin nach Jahrzehnten des Pessimismus allen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen gegenüber, bin ich eher optimistisch geworden. Ob das nun eine typische Alterserscheinung ist oder ob man damit eine Berechtigung hat, kann ich nicht sagen. Ja, aber ich glaube, was ich früher nicht geglaubt habe, dass der Mensch gut ist.
Das ist Ihre Überzeugung, das liest man auch aus Ihren Texten heraus. Ein Zyniker merkte kürzlich an, Dieses Jahr, also das derzeitige Jahr, sei zwar schlechter als das vorige, aber dafür werde es besser als das nächste sein. Sind die Menschen den Herausforderungen ihres Daseins vielleicht gar nicht gewachsen? Was meinen Sie?
Also ich weiß, dazu kann ich nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Das kann sich von einem Tag zum anderen ändern. Ich kann nur hoffen, dass die Erlebnisse zweier Weltkriege und noch einer Menge kleinerer Kriege die Menschheit dazu bringen, dass sie auf dergleichen in Zukunft verzichten und möglicherweise auch die Russen, die ja nicht von Natur aus böse sind, sich dazu durchringen werden, Frieden zu schließen. Ich kann es nur hoffen, weil Kriege noch nie etwas Positives gebracht haben, so sehr es immer offiziell verkündet wird, dass jetzt der Patriotismus und die Opferbereitschaft und so weiter gestiegen werden und damit die Tugend der Menschen erhöht. Aber das stimmt ja alles nicht. Kriege haben immer nur die Menschen kaputt gemacht.
So ist das. Lesen Sie eigentlich jeden Tag eine Zeitung, so dass Sie immer up to date sind, wie es in der Welt gerade aussieht?
Drei
Zeitungen.
Also ich lese die New York Times, die europäische Ausgabe. Ich lese wöchentlich den Spiegel und ich lese wöchentlich den französischen Observateur. Das sind Magazine, ja. Also ich bin ziemlich auf dem Laufenden.
Das hört man.
Ich will nicht überholt werden als Idiot, wie das schon früher der Fall war.
Herr Troller, wie lebt man als 100-Jähriger in einer Weltstadt wie Paris? Verfügen Sie über eine Art Versorgungsnetzwerk?
Ich habe beziehe verschiedene Renten aus verschiedenen Ländern. Und meine Frau ist leider gestorben, aber ich habe zwei Töchter, die sich um mich kümmern. Mhm. Und ich habe eine russische Haushälterin, die eine Seele von einem Menschen ist und die mich hier versorgt und beschützt und aufhebt, wenn ich wieder einmal gestürzt bin. So dass ich ein gewisses Sicherheitsgefühl habe.
Das hört sich nach einer sehr guten Versorgungskette an. Herr Troller, ich bedanke mich sehr für das Gespräch mit Ihnen und ich darf Ihnen aus der Blister Marburg die besten Wünsche übermitteln, auf dass Ihnen noch viele Jahre bei guter Gesundheit und Zufriedenheit gewährt sein werden und vielleicht wir noch mal was von Ihnen lesen können.
Ich bin gerade dabei. Ich schreibe ein langes Gedicht über meinen Kater.
Fantastisch.
Dann vielen Dank,
Herr Troller, ich,
für den Anruf.
Ich danke Ihnen und auf Wiederhören nach Paris. Und natürlich einen dicken Gruß an Ihre Katze, nicht zu vergessen.
Danke.
Bis bald.
Auf Wiederhören.
Ja, und nach diesem wirklich anregenden und tollen Interview mit Georg-Stefan Troller haben wir jetzt nochmal die Bestellnummer, die Buchnummer, falls Sie neugierig geworden sind, auf das Buch, was im Interview ja auch mehrfach angesprochen wurde, Meine ersten 100 Jahre. Das können Sie bei uns in der dbh ausleihen unter der Nummer 14965 81.